Und ich weiß ja genau, welcher seriöse Geschäftsmann damals im Kindergarten sein Mittagessen unter den Tisch geschüttet hat, wenn es ihm nicht geschmeckt hat. Natürlich waren meine Anwohner am Anfang schön spitzmündig, als ich dann angefangen habe, 100 Kilo Wolle aus der Naturfasermühle im Ort in meinem Garten zu verteilen. Hier sitzt der Millionär neben Bettelsmann. Und das andere sind Mistransen.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Ich bin ein Glückskind. Mein Bürojob ist für heute längst beendet und ich habe in unserem Team einen ganz besonderen Termin gewonnen. Ich bin heute Abend in der Sportgaststätte Leukersdorf zu Besuch und darf dort der Inhaberin Claudia Lapphöhn sozusagen auf den Gaumen fühlen und Löcher in den noch ganz leeren Bauch fragen. Und damit Glück auf hier bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Sabine Schulze-Schwarz und ich nehme euch heute mit in die Welt der Gaumenfreuden, wo erzgebirgische und europäische Kultur wie in einem siedenden Schmelztiegel in einer auf den ersten Blick dörflichen Gaststätte ineinander fließen. In ihrer Küche ist Claudia Lapphöhn, Hüterin des kreativen Chaoses. Wenn sie am heißen Herd das bestellte Menü zubereitet, befeuern sich in ihrem Kopf längst wieder die nächsten Ideen, wie sie zum Beispiel die kulturellen Schätze der Region auf den Tisch bringen und den Gästen ein Erlebnis mit Mehrwert bieten kann. Gelernt hat sie ihr Handwerk in einem Stuttgarter Sternerestaurant, dessen Speisekarte eine Reise durch alle Kontinente gleicht. Die Leidenschaft für die Gastronomie wurde ihr aber schon in die Wiege gelegt. Weltoffenheit und Tradition, es scheint auf jeden Fall eine ganz gute Kombination zu sein. Für Claudia ist die Küche einfach ein Spielplatz der Möglichkeiten. Hier lebt sie mit ihrem Team auch die Erinnerung an manche Weltreise aus, die sie gemacht hat, und würzt diese dann mit den Eigenheiten ihrer Heimat Erzgebirge. Claudia hat sich gerade in der Küche losgerissen und sitzt nun entspannt hier gleich gerade neben mir. Sie kann das machen in dieser Rush-Hour am Vorabend, weil sie einfach weiß, dass ihr Team auch ohne sie super funktioniert in der Küche. Und ich habe extra den ganzen Tag nichts gegessen, um genügend Appetit für das Genießen bei unserer Plauderei mitzubringen. Liebe Claudia, schön, dass ich jetzt bei dir hier sitzen darf und ich begrüße dich mit einem herzlichen Glück auf bei uns.
Glück auf, meine Liebe.
Hallo. Also ganz ehrlich, Claudia, Sportgaststätte, wo ich das erste Mal gehört habe, da hatte ich echt Klischeebilder aus meiner Kindheit im Kopf. Und die passen gerade so gar nicht hier zu dem schicken Ambiente, was ich hier vorfinde. Als Kind, wir waren ganz wenig essen eigentlich in meiner Kindheit, höchstens mal im Urlaub. Und in dem neuen Ferienort, wo man angekommen ist, wusste man manchmal noch gar nicht so richtig wohin, aber die Kinder brauchten auch ein warmes Essen im Bauch. Und da war immer die Wahl der Sportgaststätte erstmal eine gute Wahl, weil dort die Eltern wussten, es gibt irgendwie für jeden was. Für die Eltern das Stück Fleisch, vielleicht auch den Kartoffelsalat und für die Kinder, die Nudeln mit Jagdwurst und Tomatensauce. Wenn ich so zurückdenke, denke ich so, war manchmal ganz schön ranzig vom Ambiente her. Aber es gab eben die gute Hausmannskost dort und irgendwie war auch die Sportgaststätte gleich so ein Treffpunkt für den ganzen Ort. Man hat gleich so einen Einblick gekriegt, wer lebt denn hier eigentlich? Was sind das für Leute hier? Und ich glaube, das war auch nicht nur so für den Stammtisch nach dem Fußballspiel am Sonntag, sondern bestimmt für viele Abende in der Woche. Wie ist es jetzt bei euch hier? Wie gesagt, ganz anderes Ambiente. Wo steht ihr kulinarisch? Wo seht ihr euch? Und gibt's bei dir vielleicht auch einen Klassiker auf der Karte?
Also unser Kundenkreis ist tatsächlich breit gefächert. Wir haben Sportler, Familien, Firmen. Also wir versuchen, Ende für alle zu sein. Und Sachen gerne so ein bisschen überspitzt. Hier sitzt der Millionär neben Bettelsmann. Da muss einfach für jeden was dabei sein. Die Basis unserer Küche und ihr Herz, also bleibt die gutbürgerliche Familienküche. So heimische Klassiker wie Rouladen, Wickeltlees, Schnitzel und Co. Aber eben auch Gerichte, bei denen wir zeigen, dass auch wir in der Küche einfach Lust auf mehr haben.
Das hört sich auf jeden Fall fantastisch an und da ist bestimmt auch auf jeden Fall für jeden was dabei. Aber ich höre auch schon, ihr habt euch ein ganzes Stück über die Jahre sicherlich profiliert. Ich kenne Küche oder Gastronomie wirklich nur aus der Gästesicht, aus der Kundensicht und kann bis heute sagen, für mich ist Essen gehen immer was Besonderes. Ob das zu zweit ist mit meinem Mann für ein lauschiges Abendessen oder auch an einem großen Tisch mit vielen Freunden. Essen gehen ist was Tolles, was Besonderes. Und dennoch füllt ja gerade die Gastrobranche unsere Medien aktuell so ein bisschen leider als ein sterbendes Sorgenkind der Dienstleistungsbranche. Was ist denn aus deiner Sicht die Rezeptur für ein Restaurant, was gut läuft und was auch morgen noch eine Chance hat?
Also es ist zuerst einmal wichtig, jeden, der durch die Tür kommt, auch ernst zu nehmen. Manchmal bis in die privaten Sorgen. Also es gibt für uns Gastgeber viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Und die Menschen sehen das und schätzen die Bemühungen. Sowas schafft einfach Zugehörigkeit. Früher hätte ich auf die Frage geantwortet, viel Herzblut, ein stabiles Team mit Spaß bei der Sache, sauberes Handwerk, gute Kalkulation. Aber die Anforderungen, die sind in den letzten Jahren für uns alle stark gestiegen. Ohne ein kreatives Krisenmanagement und juristisches Grundverständnis ist es beinahe unmöglich geworden. Soziale Medien sind essentiell, um sich zu vermarkten und konkurrieren trotzdem mit uns darum, den Menschen einen dritten Raum zu bieten. Hier ist es das Miteinander, was es spannend macht. Es gehört eben auch zu unserem Job, dass sich der Gast nach dem Besuch, kurz gesagt, besser fühlt als vorneweg. Und dazu ist es eben nötig, auf jeden individuell eingehen zu können.
Das hört sich an wie eine Mischung aus Wellnessangeboten, Wellness für den Gaumen und Wellness für die Seele, durch dieses Miteinander, aber eben auch die Gratwanderung hin zu einem betriebswirtschaftlichen Jonglieren auf allen Ebenen. Also ich glaube, das erfordert ganz viel Kenntnisse, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, weil jetzt möchte ich erst nochmal beim Essen bleiben, was hier auf den Tisch kommt. Und ich bin heute nach Leukersdorf gefahren, bin aus Annaberg gekommen, also so einmal quer durchs Erzgebirge ins Richtung Chemnitz. Leukersdorf, das ist ein Ortsteil von Jahnsdorf, liegt quasi am Fuße des Erzgebirges oder aber auch von Chemnitz aus betrachtet, was ganz nah ist, in dessen grünen Gürtel. Ne? Für die Chemnitzer ist ja das Umland so der grüne Gürtel, den sie auch gerne nutzen. Und ganz genau genommen trennt uns gerade nur die Autobahn vom Erzgebirge. Ihr seid also auch mit eurem Dorf sehr ideal angebunden durch die Autobahn. Ich glaube, wir können da auch viel abfassen. Ihr habt hier, das habe ich gesehen, auf der anderen Seite des Sportplatzes, der gut besucht ist übrigens auch heute am Vorabend, ein Gymnasium. Und dann habe ich gesehen, immer ein Steinwurf um euch entfernt sind Felder, da ist Landwirtschaft. Das riecht selbst jetzt im Winter, wo man ein bisschen Fantasie braucht, riecht es nach guten, gesunden, regionalen Zutaten und Biohöfen, die hier bestimmt ringsherum angesiedelt sind. Kommt bei euch davon auch was in den Topf?
Ja, na klar. Also wir haben schon immer versucht, möglichst viel regional zu kaufen oder Aufträge an Handwerksbetriebe aus den umliegenden Gemeinden zu vergeben. Also das regionalste Gericht auf meiner Karte ist tatsächlich der Klassikburger. Die Buns werden von der Bäckerei hier im Ort gebacken und das Fleisch kommt zwei Orte weiter von einem Demeter-Biohof. Von dem beziehen wir auch die Kartoffeln, solange wie er welche hat. Dann gibt's den Lasch, wo wir die Forellen, Karpfen und die Perlhühner holen. Es gibt eine Ölmühle in Drehbach, wo man wirklich frisch vermahlen Raps oder Schwarzkümmel oder was man sich wünschen kann, bekommt. Und unterhalb auf unserer Wies haben wir noch unsere eigenen Weideschafe. Also es ist lustig bunt aus Feld und Flur.
Eigene Weideschafe, das klingt ja auch super spannend. Das heißt, ihr seid quasi schon fast Selbstversorger in einem bestimmten Bereich mit, oder?
Genau, wir haben einiges. Das hatten wir in Jahnsdorf, gibt es einen Schlachtbetrieb. Da schaffen wir dann unsere Schafe hin und können dann eigentlich das komplette Tier hier verwerten und anbieten. Und die umliegenden Nachbarn oder so, die sehen, dass die Schafe wirklich sonne- und gepfleglich behandelt werden. Und das macht irgendwo das Bild dann rund.
Das geht wirklich nur auf dem Land, ne? Oder im grünen Gürtel einer Stadt. Ich habe mich heute recht gut auf das Gespräch natürlich vorbereitet und habe das ganze Internet durchsucht nach Dingen, die mit dir zu tun haben. Und ich bin ganz ehrlich gesagt total baff gewesen, weil ich hatte am Ende, und wahrscheinlich war es nicht mal das Ende meiner Recherchen, unglaublich viel Lesestoff Und am Ende blieb die Frage, wie schafft sie das alles nur, wo sie überall doch so mitmischt? Also nicht nur in ihrer eigenen Küche, sondern in vielen anderen Töpfen rührst du irgendwie auch drin rum, die so ringsrum sind. Aber ein Topf ist mir ganz besonders aufgefallen, und zwar bist du die Vorsitzende des Vereins Chemnitzer Köche 1898 e.V. Klingt lang, verbirgt sich bestimmt auch eine lange Geschichte dahinter. Erklär mir doch bitte mal, was es mit dem Verein auf sich hat. Und dann habe ich da noch was gelesen von einem Workshop rund um afrikanische Kulinarik. Was ist denn da mal los gewesen?
Also der Verein wurde nach der Wende wieder gegründet und hat mittlerweile über 100 Mitglieder aus den gesamten Fachkreisen. Von einem ehemaligen Vorsitzenden hatte ich damals den Tipp bekommen, im Stuttgarter Raum meine Ausbildung zur Köchin zu machen. Und dann natürlich als frische Facharbeiterin bin ich seit 2003 aktiv im Vorstand mit dabei. Also unsere Hauptaufgabe verstehen wir so als die Förderung der Kochkunst. Zum Beispiel trainieren wir Azubis für anerkannte Wettbewerbe in unserer Branche und veranstalten auch selbst Vorausscheide dazu. Zu dem Afrikanischen, also so als kulinarisch Interessierter, schaut man immer mit Interesse in fremde Töpfe, immer auf der Suche nach neuer Inspiration. Nach Afrika sind wir über einen kleinen Umweg gekommen, wurden quasi ein bisschen geschubst. Wir haben im letzten Jahr das Erbe vom DDR-Koch Kurt Drummer ans Deutsche Archiv der Kulinarik übergeben. Kritische Stimmen warfen uns mangelnden Lokalpatriotismus vor. Wir sollten uns intensiver mit der Küche vor unserer Haustür beschäftigen. Das war unser Weckruf, den Löffel einmal in die afrikanische Community von Chemnitz einzutauchen. Mit heißen Rhythmen und Trommeln hat die Arbeit doppelt Spaß gemacht und allen Beteiligten so gut gefallen, dass direkt eine Fortsetzung geplant wurde.
Na, das erweitert ja auf jeden Fall für alle dann den Horizont. Eine kurze Frage noch zu dem Verein. Du hast gesagt, ihr trainiert Azubis oder den Kochnachwuchs, der ja ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Und ich finde es toll, dass es immer noch so viele Interessierte gibt, Koch, Köchin zu lernen. Macht ihr das dann mit der DEHOGA zusammen auch? Oder?
Ja, also der Vorausscheid dieses Jahr hat mit der DEHOGA noch stattgefunden. Und wir werden sehen, welches Engagement in den folgenden Jahren kommt. Es wird für alle immer schwieriger, das aufrechtzuerhalten.
Was man auf jeden Fall raushört, der Bogen Afrika, Europa, Erzgebirge. Also Essen ist auf jeden Fall ganz viel Kultur, ne? Und unsere eigene Kultur hier im Erzgebirge, die ist ja sehr geprägt von der jahrhundertealten Bergbautradition über 800 Jahre, 850 Jahre. Und wir sagen ja auch immer so als Erzgebirge untereinander, das hast du bestimmt auch schon gehört, der Bergbau, der ist ganz fest in unserer Erzgebirgs-DNA irgendwo drin verankert. Ne? Also das ist so Gengut oder genetisch verankert und das schwingt bei uns immer in allen Dingen, die wir tun, mit. In allen Branchen auch, die wir bedienen. Ich habe gelesen, dass sich dieses Thema schon seit Jahren umtreibt, dieses Thema Bergbau, Bergbautradition. Und dass inzwischen in deinem Restaurant das Thema als kultureller Schatz auf die Teller kommt. Miriquidi Melting Pot heißt das Ganze, vom Urwald in die Zukunft. Das ist ein Riesenbogen, der sich da spannt. Ich glaube, es ist ein Herzensprojekt von dir, für das du sogar schon einen Preis erhalten hast. Was verbirgt sich denn ganz konkret hinter dem geheimnisvollen Namen rund um den erzgebirgischen Schmelztiegel, wo, glaube ich, noch viel mehr drin ist als Erzgebirge?
Also tatsächlich sind es mittlerweile 3 Preise, die wir für das Projekt abgefasst haben. Bin okay. Ich auch mega stolz drüber. Und ich habe schon lange drüber nachgedacht, unsere Geschichte mal selber zu erzählen. Erst habe ich in Richtung Neunerlei überlegt, daran ein bisschen was aufzubauen. Und dann war Chemnitz auf einmal Kulturhauptstadt. Und wir haben nochmal überlegt, was wir da direkt für einen Beitrag dazu gestalten könnten. Und was so eine spannende Frage für mich war, was ist denn unser Innerstes, unsere Überzeugung, Werte und Ängste? Und wie ist denn das da innen überhaupt erst einmal da reingekommen? Was hat uns hier zu denn werden lassen, die wir heute sind? Und ich hoffe ja, wenn wir im Auge behalten, wo wir herkommen, dann fällt es uns auch wieder leichter zu bestimmen, wo wir eigentlich hinwollen. Ticken wir hier anders? Und wenn ja, warum? Also das alles sind so Fragen, die mich zu Miriquidi Melting Pot geführt haben. Und bevor ich jetzt ein bisschen erkläre, was genau das ist, würde ich noch einen kleinen Umweg machen, damit man eben auch sieht, wie die beiden großen Themen Kulturhauptstadt und Weltkulturerbe miteinander verklöppelt sind. Ich bin eine Köchin aus Leidenschaft. Also was liegt näher, als sich dem Thema über die Entwicklung unserer Esskultur zu nähern? Miriquidi, wer das noch nie gehört hat, das ist ein Begriff, den haben die Römer mal geprägt, als sie auf ihren Reisen dieses Hindernisgebirge und dazu noch dicht bewaldet vorgefunden haben. Also es ist der Dunkelwald. Und der Melting Pot, der Schmelztiegel, der hat für mich drei Bedeutungen. Der eine, der steht als Kochtopf für jeden Tag die gleiche Grütze, was so der einfache Mann immer zu sich nehmen muss. Zum anderen natürlich auch für den Schmelztiegel im Bergbau, die Veredelung der Metalle, aber auch diesen Schmelztiegel für das Kulturelle und für die Menschen, die das für uns mitgebracht hat. Also was genau machen wir jetzt hier? Wir haben unsere tausendjährige Besiedelung auf vier aufeinander aufbauende Themenabende aufgeteilt. Und an den entführen wir quasi häppchenweise, so mit kurzen Theaterepisoden, an markante Punkte von unserer Geschichte. Und also alleine wäre das für mich viel zu viel gewesen. Das war schon echt ein ambitionierter Plan. Aber wenn man sich immer entscheidet, loszugehen, dann trifft man unterwegs immer auf die interessantesten Menschen und Abzweigungen. Allen voran war das bei mir die Tamara Korber und der Ingolf Huhn. Das sind Intendant und Regisseurin früher von den Greifenstein, also Theater Annaberg. Und dann haben wir uns noch den Jürgen Ziller ins Boot geholt. Das ist ein Bergbauingenieur, ehemaliger Angestellter der Wismut und Koryphäe auf seinem Gebiet. Der Bergbauingenieur hat uns gezeigt, wie man mit einer Wünschelrute umgeht. Also er hat es uns nachmachen lassen und hat erklärt, wie man aus Schweißdrähteln eine Wünschelrute bastelt. Und wir wussten, wo ein Wasserschlauch vergraben ist und haben gesagt, dort gehst du mal lang. Und er wusste genau, wo der Schlauch ist. Und wir haben es dann ausprobiert. Ich kann jetzt auch Wünschelruten gehen. Also es ist total spektakulär, dass der Ingenieur als Wissenschaftler uns die Wünschelrute vorgeführt hat. Also ich habe wahnsinnig viel selber gelernt in der Zeit. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen Kontakt, den wir nach Dresden halten, eben in das Deutsche Archiv der Kulinarik, in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Und zwar ist das der Josef Mazarat. Das ist ein Professor für Landesgeschichte an der TU. Und mit dem war unser illustrer Arbeitskreis quasi fast perfekt. Wir haben uns dann noch die Hanna Lehmann geholt, die ist Vorreiterin in der sächsischen Gastroszene. Anders kann man das nicht sagen. Und mit ihr zusammen haben wir für jeden von den vier Teilen ein 6-Gänge-Menü kreiert. Passend zu der Zeit, an welchem sich die Entwicklung und Einflüsse auf unsere Esskultur quasi als Geschichte auf dem Teller abspielt. Ein Beispiel, unser Archäologiemuseum in Chemnitz, das SMAC, die hüten das älteste Brotrezept der Welt. Unsere Bäckerin im Ort hat es dann für uns hergestellt. Also ihr merkt, wir haben uns reichlich Mühe gemacht, um wirklich authentische Erlebnisse zu bieten. Und Gäste, die es bereits gesehen haben, bestätigen, dass mein größter Wunsch an das Projekt wirklich in Erfüllung ging, dass quasi dieser rote Faden unserer Geschichte aus den Nebeln auftaucht. Und vieles, was wir heute als unsere Kultur betrachten, das ist eigentlich Mischkultur. Überbleibsel aus einer Zeit, als Glücksritter aus ganz Europa ins Erzgebirge zogen, weil hier eben Silber auf den Straßen liegt. Und wie ich gelernt habe, war das zum Teil wirklich so. Denn unser kleines Erzgebirge, das ist so klein, weil es als eines der ältesten Gebirge der Welt bereits bis auf die Grundmauern abgeschliffen ist. Von seiner Haut, da steht noch ein bisschen was im Elbsandsteingebirge. Sein Innerstes, die ersten schimmernden Erzadern aus vergangener Vulkanaktivität, die tauchten in ausgefragenen Warnspuren aus. Und was dann folgte, das kann man eigentlich als die Wiege der Industrialisierung bezeichnen. Das ging so weit, dass sogar der russische Zar einen Erzgebirgler entführt hat, um den Ural zu entschließen. Und zu dieser Zeit, das ist wirklich total verrückt, war Annaberg eine der größten Städte des Deutschen Reichs. Knapp hinter Wien. Also es ist eine riesige kulinarische Zeit- und Entdeckungsreise in unserer Region.
Auf die Art und Weise habe ich das noch nie betrachtet, die Geschichte. Auf kulinarische Art und Weise. Aber eigentlich liegt es auf der Hand, ne? Es kommen unglaublich viele Kulturen zusammen, durch diesen Zuzug, durch dieses Berggeschrei. Und jeder bringt ja irgendwie was mit, ne?
Genau, und das ist das, was wir heute sind. Und ich denke, wir haben das schön verpackt. Immer so 10 Minuten, eine Viertelstunde Theater und dann wieder ein Gang, der zeigt, wie sich unsere Esskultur mitentwickelt hat.
Du hast gesagt Theater, das heißt, du hast vom Theater gesprochen, von Herrn Huhn zum Beispiel. Das heißt, da wird zwischendurch wirklich so Theater gespielt.
Genau.
Also sag mal, man kennt ja diese Krimi-Dinner so in der Art, aber auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz neuen Ebene.
Genau, wo wir eben nachstellen, eine kurfürstliche Hochzeit, die sich wieder auf unsere Holzkunst ausgewirkt hat, oder wie Kriege und Mangel oder Inflation sich wieder auf das Essen oder auch wenn Handelsrouten erschlossen wurden und neue Gewürze sich dann auch bei den Bürgerlichen breit machten. Also man kann anhand dessen wirklich gut ablesen, wie wir zu denen geworden sind, wie wir heute stehen.
Toll, einfach toll. Wie gesagt, eine Herangehensweise, die mir bis jetzt völlig fremd gewesen ist.
Der Architekt hätte sich vielleicht Häuser angeguckt oder man kann es bestimmt an der Mode ablesen, aber ich bin nun mal Köchin.
Mit Leidenschaft, man spürt's. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, eingangs Thema Kulturhauptstadt, Kulturhauptstadt Europas. Chemnitz ist es für dieses Jahr 2025. Ihr liegt ganz nah an Chemnitz dran. Ne? Mit der Autobahn sind es wahrscheinlich nur 5 Minuten bis in die Stadt rein. Wo siehst du dich denn so ein bisschen mehr hingezogen? Bist du ein Landei oder eher ein Stadtkind? Oder nimmst du dir wirklich so aus beiden Welten das Beste, was ja hier aufgrund der Nähe sehr nahe liegt?
Also ich habe das Gefühl, dass ich hier auf dem Land die Leute noch besser kenne. Ich empfinde es als wärmer, achtsamer, obwohl wir hier mittlerweile auch darum kämpfen, dass gegrüßt wird. Als ich ein kleines Mädel war, hat mein Nachbar hier schrägegenüber mal gesagt, Madel, merkt er eins, alles im Lahm hat 2 Seiten. Ich glaube, wir haben hier auf dem Land tatsächlich mehr Lebensqualität und Wohnkomfort. Ich meine, guck doch mal zum Fenster raus. Hast du die Aussicht gesehen?
Traumhaft schön. Das ist einfach so wunderschön. Das heißt, du bist hier wirklich im Ort auch geboren, aufgewachsen und auch, ich glaube, hier in der Küche schon ein ganzes Stück groß geworden, ne? Weil deine Oma war hier auch schon mal Chefin.
Meine Oma hatte im Nachbarort eine Sportgaststätte.
Im Nachbarort war es, okay. So.
Genau, aber eigentlich in der Küche, seit ich denken kann.
Also das ist wirklich in die Wiege gelegt einfach und mit der Muttermilch aufgesogen, das ganze Thema. Und solche Menschen braucht es, glaube ich, auch wirklich in der Gastronomie. Das ist immer wie bei dem Thema Rezept. Es braucht das Herz dafür, denke ich.
Mhm.
No? Ganz anderes Thema. Und zwar habe ich gelesen, oder ich weiß, das Würschnitztal, wozu jetzt Leugersdorf gehört, zusammen mit, ist ein kommunaler Verbund, ne, mit noch 2 anderen Gemeinden, glaube ich. Würschnitztal hat Silber beim Europäischen Dorferneuerungspreis gewonnen. Da gab es eine Preisverleihung und eine Delegation ist zu dieser Preisverleihung gefahren und du hast sie auch mit begleitet. Eigentlich könnte man meinen, du hast ja hier so mit allen Dingen, die Kegelbahn gehört ja auch noch bei euch dazu, da hast du wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge mit zu tun und zu betreuen. Eigentlich hast du ja genug zu tun, Familie hast du auch noch. Was ist denn die Quelle deiner Lust auf so viel Engagement noch außerhalb des Unternehmens? Und was bedeuten denn solche Auszeichnungen, die so den ganzen Ort betreffen für dich? Du hast selber Preise bekommen für die Küche hier, für dein Projekt, was du gerade vorgestellt hast. Aber was gibt dir so diese Leidenschaft, die Kraft, dich noch über dein Unternehmen hinaus zu engagieren? Weil ich glaube gerade immer, Menschen in der Küche sind schon komplett ausgepowert eigentlich den ganzen Tag.
Ja, eigentlich hast du da völlig recht. Aber es ist doch ein bisschen die Lust mitzugestalten. Also das ist so eine Auszeichnung. Das bedeutet für mich, aus unserem Ort irgendwie auch eine Art Leuchtturm zu machen. In der Hoffnung, dass es auch andere inspiriert. Es ist für mich ein Stück weit Neugier und Entdeckergeist. So von meinen Streifzügen bringe ich auch immer irgendwas Spannendes wieder mit nach Hause. Solche Auszeichnungen, die zeigen dann, dass es hier vor Ort Engagierte gibt, die was bewegen wollen. Und gemeinsam kann man auch besser helfen, wenn man irgendwo in der Notlage ist. Das zeigt, wir sind hier, wir sind auf dem Weg.
Ja. Also einfach so diese Machermentalität, ne? Dinge tun, anpacken, nicht viel reden, sondern einfach machen, ne?
Genau.
Solche Geister braucht's. Ja, also das ist schon deutlich geworden. Du bist Unternehmerin mit ganzem Herzen. Du bist auch Mutter. Und ich bin ganz ehrlich, ich stelle dir jetzt eine Frage, die würde ich, also die stelle ich sonst sehr selten. Und ich stelle sie dir deshalb, weil man sie einem Mann nie stellen würde. Und weil ich auch selber Mutter bin und da ein ganzes Stück mitfühlen kann. Ich spüre, dass du ein enormes Pensum im Alltag stemmst einfach. Und wie gesagt, wer selber Mutter ist, der weiß, was da alles dazugehört. Was mich wirklich interessiert ist, Claudia, wo holst du denn ganz, ganz persönlich deine Energie her, deine Kraft, all die Dinge durchzupowern, durchzupreschen? Und ist eine Claudia Lapphöhn auch einfach irgendwann nur mal allein mit sich in aller Stille, weil gefühlt sind immer Menschen um dich rum? Hm.
Also der Begriff Stille ist tatsächlich, glaube ich, nichts, was jemanden, der mich kennt, als erstes zu mir einfallen würde. Also still bin ich eigentlich nur beim Essen oder Lesen.
Okay, Lesen ist ja schon mal ein gutes Stichwort.
Ich sag mal, die meiste Unterstützung erhalte ich von meiner Familie, sonst wäre das alles nie möglich. Auch aus der Vereinsarbeit bekomme ich viel zurück. Und so Reaktionen aus dem Umfeld, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das sind dann irgendwie für mich auch wieder Erfolge und ein guter Motivator. Also das meiste, was ich so treibe, finde ich ganz belebend, irgendwie was Neues zu entdecken und daran zu reifen. Meine größte Motivation ist es allerdings, das zu erhalten, was mir wichtig ist. Unser Umfeld, unser Geschäft. Ich meine, das Kneipensterben, das ist auf dem Land ums 7-fache höher wie in der Stadt.
Das ist eine krasse Zahl, ne? Wahrscheinlich kannst du dich wirklich in herausfordernden Situationen auf dein Team verlassen. Auch wenn du eben mal, wie du es gesagt hast, Verantwortung übernimmst, die eben über das Unternehmen hinausgeht oder jetzt auch gerade hier sitzt mit mir und in der Küche schon alles brodelt und dampft und du ganz entspannt hier trotzdem sitzen kannst und dich drauf verlassen kannst.
Also ich bin einfach froh und dankbar, dass die hinter mir stehen, meinen Rücken frei halten und mittlerweile so viel Vertrauen haben. Ich könnte mittlerweile mit jeder verrückten Idee kommen, die überlegen, wie wir es umsetzen können. Und das ist ein riesiges Geschenk.
Das ist ein Geschenk und das ist mehr als jedes Geld wert, glaube ich. Das ist einfach so. Und da passt es ganz gut ran. Du hast eine, oder ihr, jetzt sage ich auch ihr und nicht du, ihr habt als Unternehmen eine Auszeichnung bekommen, eine ganz tolle, wie ich finde, und zwar eine für eine gelungene Inklusion. Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu noch was erzählst, was es damit auf sich hat und vielleicht auch mal noch kurz reflektierst, wie du die Fachkräftesituation für dich wahrnimmst und für die generell für die Region wahrnimmst und was das vielleicht dann noch mit dieser Auszeichnung auf sich hat.
Also die Fachkräfteproblematik, die ist in der Gastronomie eigentlich seit 10, 15 Jahren präsent. Das sind die anderen Branchen, für die das gerade völliges Neuland war. Und wir arbeiten natürlich an verschiedensten Möglichkeiten, um dem was entgegenzusetzen. Und auch dieses Projekt Inklusion war eben wieder ein neuer Weg, den wir da beschritten haben. Da ist eine junge Autistin zu uns gekommen und hat sich beworben, um einen Ausbildungsplatz zu köcheln. Es war für uns völliges Neuland. Beide Seiten waren damit maximal überfordert. Wir haben uns dann Hilfe geholt vom Autismuszentrum in Chemnitz. Die kannten das Mädel schon ein bisschen. Und mit Mut und viel gutem Willen haben wir es dann zusammen geschafft. Aber man muss echt sagen, die Hürden waren enorm. So als Beispiel, ich darf das auch sagen, sie vertritt das nach außen, ist mittlerweile jemand, der auch das Thema Autismus auf verschiedenen Veranstaltungen nach außen getreten hat und gerne jemand sein möchte, der anderen die Motivation bietet, ihren Traumberuf zu leben, weil sie es eben geschafft hat. Aber am Anfang ist sie vor mir im Kreis gelaufen, wenn ich sie angesprochen habe. Und niemand von uns hätte damals geglaubt, dass mit ihr solch eine Entwicklung möglich gewesen wäre. Aber wir sind froh und dankbar.
Ist jetzt gerade so ein Gänsehautmoment für mich. Da läuft sie so richtig eiskalt irgendwie und über den Rücken. Ich finde das ganz toll. Also Chapeau, dass du das dass ihr das gemeistert habt und ihr die Chance gegeben habt. Und ich glaube, das ist ein ganz super gutes Beispiel, wie Inklusion richtig gut funktionieren kann, wenn alle zusammenhalten und das gemeinsam anpacken und gemeinsam wollen.
Ja, und es hat auch tatsächlich einen Mehrwert für uns gehabt. mein Team ist, ich will sagen, weicher geworden, verständlicher. Sie nehmen Rücksicht. Also sie haben letztens festgestellt, wenn sie zwischendrin zu viel Witze reißen, dann kommt im Stress meine Sophie durcheinander. Also verzichten die im schlimmsten Stress auf ein paar dumme Sprüche, was eigentlich allen anderen Spaß macht, um eine Sophie nicht durcheinander zu bringen. Und das ist tatsächlich ein Opfer, was ich denen ganz hoch anrechne.
Wahnsinn, das ist wirklich toll, ganz toll. Und zwar habe ich natürlich auch auf einschlägigen Social-Media-Kanälen gestöbert. Und da verrätst du viel über euer Unternehmen und dann manches so überhaupt nicht. Und zwar habe ich was gelesen über ein ganz geheim umwobenes Mystery-Projekt. Das Gärtel, glaube ich, heißt das. Und der Name sagt irgendwie schon so ein bisschen, ich glaube, in der Chemnitzer Innenstadt würde das nicht funktionieren. Verrätst du unseren Zuhörern mal ein bisschen mehr darüber und auch, was Mini-Gürkchen und Malve mit einem Kultgetränk zu tun haben, wie das irgendwie in kulinarische Symbiose geht, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
Also wir nehmen, was wir haben. So, das Mystery-Projekt, das war mein bisher letzter Deep Dive in eine unbekannte Materie, hat uns auch wieder eine Auszeichnung vom Landwirtschaftsministerium beschert. Und zwar haben wir bei uns auf dem Land eine vollbiologische Kleinkläranlage mit einem Sandpflanzenfilter. Und unsere Werte sind besser als jedes große Klärwerk. Das Einzige, was dann auch übrig bleibt, sind zu viele Nährstoffe. Und wir sammeln jetzt das Wasser in einem Biotopteich und leiten das bei Bedarf auf unsere 100 Quadratmeter Fläche im Nutzgarten. Natürlich waren meine Anwohner am Anfang schön spitzmündig, als ich dann angefangen habe, 100 Kilo Wolle aus der Naturfasermühle im Ort in meinem Garten zu verteilen. Weil mein Ansatz war, jetzt nicht mit Spritzmitteln zu arbeiten, sondern ich wollte ökologischen Landbau. Also das, was wir da unten produzieren, ist eigentlich Bio, wenn ich mir das Siegel da dafür jetzt nie leisten kann. Arbeiten mit Brennnesseljauche, Natron und Nützlinge. Ich habe eben die Möglichkeit, hier auch mal eine alte Sorte anzubauen, was Regionales oder irgendein Experiment, was mit was Exotischem zu machen. Und da waren eben diese mexikanischen Mini-Gürkchen dabei. Die haben dann Gewächshaus und Wege eingenommen, also wirklich grüne Helle. Und dann haben wir die als Schüttelgürke verarbeitet und eben frisch im Sommer Gin Tonic damit aromatisiert, zusammen mit Malvenblättern dekoriert. Die Malve ist ja die heimische Verwandte der Okraschote. Alle Teile davon sind essbar, gut für die Schleimhäute und Regeneration. Also von dem her, wir haben genutzt, was bei uns am meisten gewachsen ist und haben uns überlegt, wie wir das lecker zubereiten.
Man hat jetzt schon an ganz vielen Stellen rausgehört, dass du wirklich mit ganzem Herzen eine Erzgebirgerin bist. Du bist in der ganzen Welt unterwegs gewesen, hast, glaube ich, mehrere Weltreisen gemacht, hast von jeder Reise auch irgendwie eine kulinarische Idee mitgebracht, die heute in deinen Töpfen auch immer wieder zu finden ist. Du hast Meistern in die Töpfe geschaut, dein Handwerk hast du in einem Stuttgarter Sterne-Restaurant gelernt. Es hätte ja auch ganz leicht sein können, dass die Claudia Lappe in der Region verloren geht, oder? Gab es nicht mal irgendwann den Moment, wo du dich fast woanders richtig festgebissen hättest, oder war es irgendwie klar, dass du wieder zurückkommst?
Also ich hätte manchmal gerne noch so ein paar Jahre Wanderschaft angehangen, aber das hat sich nie ergeben. Aber für mich war immer klar, wenn ich in der Gastronomie einen Beruf lerne, dann dort, wo ich viel wieder mit nach Hause bringen kann. Also es war schon immer sicher, dass ich damit wieder mal heimkomme und vielleicht mal mein Familienunternehmen mit so ein paar Geheimrezepten ergänzen kann. Also für mich bedeutet Heimat Familie, Wurzeln schlagen, die Menschen und ihre Geschichten zu kennen und zu verstehen. Also im Dorf ist es manchmal wie in der Familie. Man lernt, sich auch mit den Schwächen der anderen zu mögen. Und ich weiß ja genau, welcher seriöse Geschäftsmann damals im Kindergarten sein Mittagessen unter den Tisch geschüttet hat, wenn es ihm nicht geschmeckt hat. Also das macht für mich auch Dorf und Wurzeln aus und darauf möchte ich nicht verzichten.
Das ist traumhaft. Das ist herrlich. Ich möchte aber nicht der Geschäftsmann sein, der sich daran erinnert.
Und der Name ist für immer geheim.
Das war jetzt natürlich noch der Clou gewesen. Claudia, jetzt schweifen wir schon ganz schön ins Persönliche und Private ab. Du merkst schon, unsere Zeit schreitet auch in unserem Podcast Herzschlag ganz schön voran. Ich habe jetzt noch 5 kurze Fragen an dich als Abschluss unseres Treffens heute hier.
die du ganz spontan beantworten kannst. Frei raus einfach. Erste Frage. Was ist das Erzgebirge für dich? Was macht es für dich aus?
Ja, eine gesunde Mischung aus Bodenbeständigkeit mit hochgekrempelten Ärmeln. Wir sind in der Lage, schnell umzudenken und das Beste draus zu machen. Auch mal im Einfachen das Besondere entdecken zu können. Und wenn ich unsere Landschaft angucke, die ist wie das Leben. Das geht beständig hoch und runter. Ich liebe das hier, die kleinen beschaulichen Dörfer entlang ihrer Hauptstraßen, super Fachwerkhäuseln. Und in ein paar Ecken, da konnten wir uns noch so was Ursprüngliches bewahren. Im Wesen, genauso wie in der Natur. Und ich finde, das Erzgebirge, das ist auch nicht mehr die Grenze zwischen zwei Ländern, sondern eher ein Bindeglied geworden.
Hm.
Wir haben, wenn du das anguckst, wir haben eine bewegte Geschichte hinter uns und wir möchten aufpassen, dass wir in dieser wilden Zeit dieses Lebensgefühl, was uns ausmacht, nicht verlieren.
Jetzt bin ich ganz gespannt bei der nächsten Frage. Was ist Claudia am liebsten? Was ist dein Lieblingsgericht?
Das beantworte ich gerne mit zwei Sachen. Das eine ist saure Piepen. Das ist ein Eintopf, süß-sauer mit angebratenen Blutwurststückchen. Also ganz großartig. Wirklich, man muss es mal gegessen haben, es macht süchtig. Und das zweite ist absolut der Gänsebraten. Ich glaube, das Rezept ist seit 8 Generationen unverändert, also seit es die Apfelsorte gibt. Und damit bin ich groß geworden. Das ist ein Geschmack, der muss immer wieder gleich sein und der bezaubert mich jedes Jahr aufs Neue. Also Gänsebraten, grüne Klöße, da könnte ich mich reinlegen.
Also selbst jetzt, wenn du im Februar nach Weihnachten von Gänsebraten sprichst, dann wird's mir gleich ganz anders. Da kriege ich gleich richtig Appetit. Bei Blutwurst hätte ich tatsächlich ein Problem. Ich mag Blutwurst überhaupt nicht, aber so wie du das erklärst und so davon schwärmst, müsste ich es vielleicht einfach mal probieren.
Gekostet wird.
Gekostet wird, genau. Was ist dein Happy Place für deinen Geist und deine Seele? Wo ist dein Lieblingsplatz?
Da gibt's einige. Also ich stehe total auf Blau und Grün. Also was so den Faktor Entspannung betrifft, da gewinnt ganz klar der Greifenbach-Stauweier. Ansonsten habe ich noch so ein paar kleine Lieblingsplätze hier rundherum, so für Sonnenuntergänge. Zum Beispiel die schöne Aussicht in Jahnsdorf. Aber was ich auch wahnsinnig lieb, ist die Strecke von Mittelbach nach Leugersdorf. Wenn ich so die sanften Hügel überblicken kann, in denen unser kleines Dorf eingebettet ist. Traumhaft.
Schön. Die nächste Frage, die ich auf dem Zettel habe, die hast du mir eigentlich jetzt schon in der letzten gefühlten Stunde beantwortet. Kannst du so richtig erzgebirgisch reden? Hätte ich dich jetzt gefragt, aber kannst du, hä? Hast du, hä?
Also wenn ich fein nicht irgendwie auf mich aufpasse, kann es passieren, dass ich den ganzen Tag nur in so einer breiten Gusch quatsch.
Na, blöde ist die Gusch ja nicht. Das klingt ja schön. Und da schließt sich die letzte Frage an dich. Hast du ein erzgebirgisches Lieblingswort?
Also tatsächlich sind es zwei. Das eine ist Verhunebibeln.
Das liebe ich auch.
Und das andere sind Mistransen.
Mistransen oder Mistratzen.
Genau. Ja. Eine Mistransen hält.
Mistransen ist liebevoller, ja. Das stimmt, da hast du recht. Schön. Ja, liebe Claudia, unsere Zeit ist um. Du hast mir und bestimmt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute sehr eindrucksvoll gezeigt. Essen, das ist viel mehr als nur satt werden. Appetit stillen, das ist auch genießen ganz sehr. Und vor allem, Essen kann richtig gute Kultur sein. Ja, man muss sich nur wie du trauen, also als Gastronomin trauen, Ideen wachsen zu lassen und dann auch mit den richtigen Partnern umzusetzen und vor allem auch mit dem richtigen Team, was du hast. Ja, du hast das alles längst im Erzgebirge und in Chemnitz gefunden. Und ich glaube auch, es ist wie bei dir auch super effektiv, wenn man so das Urbane mit dem Ländlichen mixen kann, so die ganzen Erfahrungen, die das Leben gebracht hat, mit einbringen kann und das alles im Topf zu vielen guten Gerichten rühren kann. Und mal ganz ehrlich, irgendwie geht ja auch eine Stadt ohne Land nicht, ne? Und ein Land geht auch irgendwie ohne Stadt nicht. Richtig gut. Oder um in einem Rezept zu sprechen, das passt ja bei dir so schön. Die perfekte Würze gibt natürlich noch dein Blick in die weite Welt. Na, du bist ein sehr weltoffener Mensch und das sieht man auch an eurer Karte. Mit dem Klischee einer einstigen Sportgaststätte oder einer immer noch Sportgaststätte, denn wir sind ja wirklich am Sportplatz und die Sportler gehen hier auch ein und aus, aber mit dem Klischee einer früheren Sportgaststätte hast du heute bei mir ordentlich auf jeden Fall aufgeräumt, das kann ich dir sagen. Das hier ist echt ein Ort zum Wohlfühlen. zum Alltag loslassen. Es ist Wellness für die Geschmacksknospen. Und ich finde es jetzt schon fast so ein bisschen folternd für unsere Hörerschaft, die jetzt uns die ganze Zeit schon zugehört hat und vielleicht nicht beim Essen sitzt. Wir sinnieren hier die ganze Zeit so rund um den Genuss. Hast du vielleicht noch ein ganz kleines besonderes Extra für uns?
Ich habe mich entschieden, euch heute noch ein kleines Rezept zur Verfügung zu stellen. Das stammt aus unserem Theaterstück. Und zwar zelebrieren wir da aus einem slawischen Stamm, die ja unsere Erstbesiedlung hier in vielen Ortschaften gemacht hat. Darauf weist immer noch das Itz und Witz, so wie bei Nürwürschnitz, Chemnitz hin. Und da haben wir eine Dankesgabe an eine heidnische Göttin, eine Muttergöttin quasi im Programm. Und da gibt's danach diesen Gang, das ist ein Risotto, was wir ähnlich wie ein italienisches Risotto aufgebaut haben, aber eben mit unserer Urgetreidesorte Hirse, mit der die Menschen hier schon immer gearbeitet haben. Und es geht aber in Richtung von so einem Ein-Kessel-Gericht, was die Menschen damals wirklich zur Verfügung hatten. Also wenn die Familien gut gestellt waren, hatten sie ihren Eisenkessel, der über dem Feuer dann mit ein bisschen Brühe und eigentlich immer wieder die gleichen Zutaten ergänzt mit, was Feld und Flur aus der Saison hergaben, eine Art Grütze oder Haferschleim gemacht haben. Und wir finden das ganz lecker geworden. Wir haben da noch so einen lauwarm geräucherten Schweinebauch oben drauf gemacht. Und es ist nichts, was man so vom Geschmack her kennt und entführt ein kleines bisschen in die Zeit unserer Vorfahren. Also guten Appetit alle.
Früher hätte man fast gesagt, arme Leute Küche. Ist im Erzgebirge so ganz typisch, ne? So wird ja oft die Küche hier bezeichnet, die arme Leute Küche, weil man immer die Dinge nutzt, die einfach gerade vorrätig sind. Heute, wenn du sagst, es ist alles in einem Topf, würde man sagen, neumodisch, das ist ein One-Pot-Rezept. So heißt es ja jetzt, habe ich gelernt. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du uns für uns dieses kleine Geheimnis zum Nachmachen für uns und unsere Hörer lüftest. Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer findet das Rezept nämlich jetzt auf unserer Website. Ihr könnt es gerne nachkochen und mal schauen, wie euch das schmeckt. Dir, Claudia, wünsche ich von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir immer die richtige Dosis an Zutaten bei allen Ideen, die noch so in dir schlummern. Und ich glaube, wir werden noch eine Menge von dir hören, lesen, schmecken und bei allen Dingen, die auch noch so in die Speisekarte müssen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Herzschlag-Episode gefallen hat, dann teilt sie gern über Social Media oder WhatsApp. Abonniert den Herzschlag-Podcast und schaut auch gern einmal bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.